Und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Frau Horn hat uns schon schön mit hineingenommen in den Hintergrund, in das Gedicht, wo ich meine Überschrift geklaut habe. Und bist du nicht willig, so brauche ich Gefühl. Der Erlkönig, der dem Kind droht, er will es zum Spielen locken und droht ihm dann. Es erschließt sich in dem Gedicht ja nicht, ob der Erlkönig real ist oder die Ausgeburt eines Fiebertraumes. Aber das haben wir auch schon gehört und das ist die Zeile, die die meisten von uns kennen, aber viele eigentlich von Otto und gar nicht von Goethe, dass das Kind am Ende im Arm des Vaters tot ist. Es gibt sehr unterschiedliche Ideen darüber, was es genau mit dem Erlkönig auf sich hat und was genau Goethe damit gemeint haben möge. Eindeutig ist, hier steht Drohung, Erpressung und Gewalt in einem Zusammenhang. Hier möchte jemand etwas erreichen und setzt alle Möglichkeiten ein, um sein Ziel zu erreichen. Gewalt ist da körperliche Gewalt ist da die extreme und die wenig subtile Form, sich durchzusetzen. Wir kriegen das gerade im politischen Raum mit, dass mit purer Gewalt versucht wird, eigene Ziele durchzusetzen. Und dann denken wir immer, naja, das ist ja weit weg von meiner Wirklichkeit, weil uns diese subtile Form der Gewalt, diese subtile Form der Erpressung oft im Alltag ja irgendwie so, das läuft so unterm Radar durch. Die psychischen Formen von Gewalt, die wir erleben oder auch selber begehen. Der Begriff der emotionalen Erpressung stammt übrigens von der Psychologin Susan Forward, eine US-Amerikanerin. Und sie hat damit Verhaltensweisen bezeichnet, mit denen eine Person versucht, das Verhalten der anderen durch Ansprechen von Ängsten und durch Erzeugen von Schuldgefühlen zu kontrollieren, um auf diese Weise den eigenen Willen durchzusetzen. Es geht da, wie wir schon von Frau Horn gehört haben, um negative Gefühle, die benutzt werden, nämlich unsere Ängste und Schuldgefühle, um uns zu kontrollieren und uns etwas aufzupressen. Und wir haben auch schon gehört, das kommt manchmal so scheinbar harmlos daher. Ich habe so ein paar andere Beispiele. Wenn Sie Kinder großgezogen haben, dann haben Sie wahrscheinlich irgendwann mal von Ihren Kindern gehört, alle anderen dürfen das aber. Subtext, nur ihr seid grausame Eltern und macht mich zum Außenseiter. Ihr seid schuld, wenn ich gemobbt werde. Und ich glaube, fast jede von uns, die Kinder großgezogen hat, ist auch schon selbst zur Erpresserin geworden. So harmlose Sätze oder scheinbar harmlose Sätze wie, wenn du ein liebes Kind bist, dann. Wenn du nicht brav bist, dann. Früher kamen dann körperliche Gewaltandrohungen, heute sind es meistens dann emotionale Folgen, die das für das Kind habt. Wenn Sie zur älteren Generation gehören, ich habe den Satz in meiner Familie nicht gehört, aber ich weiß, dass meine Mutter ihn gehört hat, der entnervte Satz ihrer Mutter, du bringst mich noch ans Grab. Ja. Ellen und Barbara Pease machen in ihrem Buch, warum Männer lügen und Frauen immer Schuhe kaufen, eine bemerkenswerte Beobachtung. Sie haben festgestellt oder sie sagen, emotionale Erpressung lernen wir tatsächlich in der Familie. Das ist eine Taktik, die von Generation zu Generation weitergegeben wird. Und dann kann jeder zum Erpresser werden. Geliebte, Ehemänner und Ehefrauen, Kinder, Schwiegermütter, Eltern, Freunde, aber auch Arbeitgeber. Und ich möchte hinzufügen, so wie jede Täterin werden kann, so kann auch jede Opfer von emotionaler Erpressung werden. Und dass wir diese Mechanismen von emotionaler Erpressung, vornehmlich in der Familie, erlernen und auch erleiden, finde ich eigentlich gar nicht so überraschend. Denn emotionale Erpressung funktioniert dann richtig gut, wenn wir unser Gegenüber sehr gut kennen. Es gibt auch allgemeingültige Erpressungsformeln, aber richtig gut können wir Menschen unter Druck setzen, die uns sehr vertraut sind, denn da kennen wir die Schwachpunkte besonders gut. Da wissen wir intuitiv, wo hat die Person am meisten Angst vor oder womit kann ich sie am besten manipulieren. Und deswegen können Kinder das so gut bei ihren Eltern oder auch Kinder untereinander. Und wenn der andere nicht tut, was ich möchte, dann bestrafe ich ihn einfach mit negativen Gefühlen. Und das funktioniert in engen Beziehungen ziemlich gut.
Darf ich mal was fragen?
Ja.
Ich habe für mich sehr schlimme Erfahrungen gemacht als Kind. Ich habe was wirklich Schlimmes angestellt.
Ja. Ja.
Das war für mich viel schlimmer, als wenn sie getobt hätte, mich gut aufgeregt, was
ja.
Hat das hat sie niemals getan. Ich habe nie, wirklich nie. Aber dieses bewusst überhören, was ich auch gesagt habe, natürlich habe ich versucht, mich zu entschuldigen. Das ist eine der schlimmsten Kindheitserinnerungen, die ich
Das ist auch eine Form von emotionaler Erpressung oder emotionalem Missbrauch. Es ist eine psychische Bestrafung und das ist tatsächlich, es ist psychische Gewalt statt körperlicher Gewalt, um einen Menschen zu bestrafen, und das ist auch eine sehr, sehr häufige Form von emotionaler Gewalt, die auch oft in Ehen stattfindet, ne? So. Und ich ärgere mich über dich. Ich plaudere jetzt mal aus dem Nähkästchen. Ich habe meinem Mann auch schon mal das Bettzeug vor die Schlafzimmertür gelegt und zugesperrt. Bei uns ging es am Anfang unserer Ehe manchmal hoch her. Wir sind inzwischen fast 30 Jahre glücklich verheiratet. Das als Ausgleich. Aber diese Formen, ne? Ich entziehe mich. Körperlich, seelisch oder auch in der Beziehung. Das ist eine Form von emotionaler Erpressung, wo ich versuche, dem anderen Schuldgefühle zu machen und ihn in eine bestimmte Richtung zu schieben, ganz genau. Und dann merken wir schon, die Methoden sind ganz vielfältig. Also man kann auch das Bettzeug vor die Schlafzimmertür legen. Ich habe mal eine Auswahl von Typen zusammengestellt, die recht klassisch sind, die man an verschiedenen Stellen in der Literatur findet, und ich bin mir 100% sicher, dass Sie das eine oder andere Aha-Erlebnis haben werden. Da gibt es das Opfer. Das Opfer tut ungefragt 1000 Dinge für uns und gibt immer vor, nichts dafür zu wollen. Trotzdem hat man so unterschwellig so das Gefühl, irgendwann kommt eine Rechnung. Ja. Also man fühlt sich immer so ich bin im Negativ, ne? So. Und das stimmt auch. Irgendwann kommen dann so Sätze wie, ich habe ja immer Zeit für dich, aber du. Und dann weiß man, jetzt kommt die Abrechnung. Oder auch so Sätze wie, ach, wenn du wirklich keine Zeit für mich hast, ich komme ja auch alleine klar. Oder ich weiß ja, dass du dich mit mir langweilst. Und das baut einen Druck auf, wo wir merken, den will ich nicht aushalten, und dann gibt man nach. Oder da ist die Vergleicherin. Die sagt zum Beispiel so Sachen wie, also die Freundin von meinem Sohn, die läuft nie in Jogginghose durch die Wohnung. Oder die sagt, aber sowas tut man doch nicht. Damit mobilisiert die Vergleicherin in uns eine Urangst. Wir sind nicht normal. Bei uns läuft was falsch. Mein Sohn hat die falsche Freundin. Ja, oder meine Kinder sind unmöglich, weil die tun Dinge, die man doch nicht tut. Die Angst kennt der Vergleicher selber sehr gut. Wir Menschen brauchen feste Normen und Strukturen, damit wir uns gut entfalten können und uns sicher fühlen. Also ein Stück weit ist diese Urangst, nicht der Norm zu entsprechen, auch lebensnotwendig, ja, um sich in Strukturen, um sich in Beziehungsnetzwerken zurechtzufinden. Aber sie kann eben auch ins andere hineinkippen, nämlich Druck aufbauen, ich muss mich anpassen, damit ich okay bin. Ich muss mich an alle Normen halten, egal ob ich die gut finde oder nicht, sonst bin ich hier verkehrt. Hier wird also eine Angst angesprochen. Und vielleicht sind Sie schon mal der Pantomimin begegnet, die so melancholisch, ach ja, haucht oder genervt die Augen rollt. Oder uns nicht mehr in die Augen guckt und dann merken wir sofort, Mist, irgendwas ist schiefgelaufen, ich habe wieder irgendwas gemacht. Ja? Das sind so passiv-aggressive Formen der Gewalt, sagt der Psychologe dazu. Eine passiv-aggressive Kommunikation und die können wir so schwer greifen. Denn wie will man denn darauf reagieren? Man kann ja schlecht hingehen und sagen, du hast gerade die Augen so gerollt, was willst du denn sagen? Die meisten von uns trauen sich das ja überhaupt gar nicht, sondern die merken nur, hier ist irgendwas verkehrt, jetzt muss ich gucken, dass ich nicht noch einen Fehler mache. Ja? Und dann fühlen wir uns ganz verunsichert und das rührt so ein bisschen an die Angst, die wir als kleines Kind entwickeln. Ich will doch, dass meine Mama mich lieb hat. Ja? Diese Abhängigkeit, ich will doch geliebt werden, wird damit getriggert von den Pantomimen. Und ganz nett sind die ganz Netten. Denn wie kann man gegen einen aufmerksamen, geduldigen Menschen sein oder wie kann man was gegen einen aufmerksamen, geduldigen Menschen haben, der nie lästert, der nie jemanden zur Last fällt, der immer hilfsbereit ist, der immer Verständnis hat? Genau das. Wenn man so diesen Prototypen hat, das immer Netten, immer Verständnisvollen, immer Zugewandten hat, das macht auf Dauer aggressiv und gibt mir das Gefühl, nicht gut zu sein, weil ich bin ja nicht so, ich bin nicht immer nett. Das ist vielleicht, wirkt paradox, aber wenn jemand zu nett ist, löst das Aggressionen und Widerstand bei uns aus. Das können die Netten aber gar nicht verstehen, dass sie zu nett sind. Und dann kommen so Sachen wie, aber ich dachte, du freust dich. Oder Entschuldigungen wie, aber ich meinte es doch gar nicht böse. Und oder sie brechen in Tränen aus, weil sie jetzt gar nicht verstehen, warum so eine atmosphärische Störung da ist. Und die mögen das auch überhaupt nicht. Und dann verstärkt das bei dem Betroffenen noch die Schuldgefühle und führt in eine ganz ungute Dynamik. Also ich habe gerade gesagt, ich habe Probleme mit den ganz Netten. Ich habe das aber auch drauf. Also ich habe schon von einer Bekannten gesagt bekommen, ja, du scheinst ja nie Probleme zu haben. Du hörst dir immer alles von uns an, aber du rückst ja nie mit was raus. Und ich dachte so, wie unverschämt. Ich bin so zugewandt. Ich bin so nett. Ich höre mir euren ganzen blöden Mist an, ohne ungeduldig zu werden. Und jetzt macht ihr mir auch noch einen Vorwurf da draus. Ja. Das hat mich auf die Schliche gebracht, dass dieses sich ständig zurückhalten auch einfach emotional Druck ausüben kann bei anderen. Oder vielleicht sind Sie schon mal der Enttäuschten begegnet, die dann sagt, ach, ich dachte, du wärst anders als all die anderen. Oder das können Ehefrauen besonders gut. Wenn du mich lieben würdest, dann... Kombiniert mit einer herzzerreißenden Miene kommen dann irgendwelche Forderungen. Dann würdest du dich nicht mit deinem Freund zum Kegeln verabreden. Dann würdest du jetzt nicht am Computer sitzen und so weiter und so fort. Oder dann würdest du mir die Kinder abnehmen. Manchmal sagen die Personen auch gar nicht, was sie sich wirklich wünschen, sondern erwarten, dass wir ihre Gedanken lesen und ihre Bedürfnisse erfüllen, bevor sie überhaupt ausgesprochen werden. Das können Frauen richtig, richtig gut. Und als Gegenüber spürt man, hier läuft was richtig schief. Und manchmal weiß man auch gar nicht, was genau man falsch gemacht hat oder was man eigentlich tun soll, weil man soll ja raten. Man soll ja aus Liebe wissen, was der andere braucht. Und das führt dann dazu, dass man das Gefühl hat, nie genug tun zu können oder sogar immer das Falsche zu tun. Ja, dann kommt die Bestraferin oder der Bestrafer, der sagt, du wirst ja wissen, was du tust. Oder zu mir brauchst du das nächste Mal nicht mehr kommen. Da wird dann mit Liebesentzug gedroht. Und das ist sehr, sehr, sehr wirksam, weil es eine unserer größten menschlichen Ängste antriggert. Ja. Oder dann ist da noch die Helferin, die ist ähnlich wie die Nette. Für sie ist charakteristisch, dass sie sagt, ich mache mir doch nur Sorgen um deine Gesundheit. Ich meine es doch nur gut für dich. Und sie packt uns bei unserer Unsicherheit und sagt uns, ich weiß besser als du, was gut für dich ist. Und gerade wenn es ist interessanterweise so, dass Helfer selber ein instabiles Selbstwertgefühl haben, dass sie über die Helferrolle stabilisieren. Also das ist eine Wechselwirkung. Sie brauchen unsere Schwäche, damit sie sich gut und stark fühlen. Und das löst dann bei dem Betroffenen Wut aus. Wenn der andere einem signalisiert, du brauchst mich, ich muss auf dich aufpassen, ich muss dafür sorgen, dass es dir gut geht, du kannst das alleine nicht. Und es führt in eine dazu, dass man sich hilflos fühlt und inkompetent und anfängt, an seinem eigenen Wert zu zweifeln. Es war jetzt mal so eine bunte Mischung an verschiedenen Typen. Bestimmt kennen Sie noch andere Typen und Sprüche, die typisch sind, wo Sie hellhörig werden oder auch nicht. Was alle gemeinsam haben, ist, sie versuchen, über unsere Gefühle zu manipulieren. Der andere soll sich schuldig oder minderwertig fühlen, soll Angst haben und sich aus diesem Gefühl der Angst, der Minderwertigkeit, der Schuldigkeit so verhalten, wie der Erpresser es gerne hätte. Und bist du nicht willig, so brauche ich Gefühl. Und ich glaube, wir haben schon alle gemerkt, das ist nicht so harmlos, wie das vielleicht am Anfang geklungen hat. Denn die Folgen, die sind durchaus greifbar und schwer. Personen, die emotionale Erpressung oder emotionalen Missbrauch erleben, fühlen sich unter Druck, bedroht, verspüren Schuldgefühle und sind unfrei in ihren Entscheidungen. Sie fangen an, sich für Verhalten zu entschuldigen, für das sie überhaupt keine Verantwortung tragen. Man kennt das vielleicht so ein bisschen, ich mache es jetzt plakativ und überspitzt. Der Alkoholiker, der sagt, weil du dich so und so verhältst, muss ich ja trinken. Ja. Dabei hat die andere Person ja ist ja nicht schuld, dass der andere trinkt. Das muss der andere schon schön selber entscheiden. Aber ganz typisch ist in diesen Abhängigkeitsverhältnissen, dass tatsächlich die Angehörigen von Alkoholikern sich schuldig fühlen und das Gefühl haben, wir sind ja mit daran schuld, dass die Person so ist. Personen, die emotionalen Druck erleben, zweifeln an sich selber. Ihr Selbstwertgefühl wird immer brüchiger. Sie werden dann auch hilfloser und weniger aktiv und agil, nehmen sich immer mehr zurück und vermeiden Konflikte, geben in Konflikten nach, nur damit Ruhe ist, und haben aber gar nicht selten innerlich eine fürchterliche Wut, die sie häufig gar nicht ausdrücken können. Ja? Die wird dann sublimiert, sagt man dazu. In christlichen Kreisen ist es ja so, dass man, da ist man ja nicht wütend, da ist man nur traurig. Ja? Und meine Beobachtung ist, dass Menschen, die in solchen emotionalen Druckverhältnissen und Systemen, in ungesunden Systemen sind, in denen sie emotional erpresst werden, dass die häufig in Schmerz empfinden und traurig sind, bis hin zu Depressionen. weil sie der Wut, die sie eigentlich in sich haben, gar keinen Ausdruck verleihen können. Dabei wäre Wut eigentlich das gesündere Gefühl als Trauer. Und diese negativen Gefühle, die führen auf Dauer, und das weiß man heute, der Zusammenhang zwischen Psyche und Körper, das ist heute sehr, sehr gut untersucht, das kann zu körperlichen und seelischen Erkrankungen führen. Zu physischen Beschwerden wie Atemnot oder Schlafstörungen, zu psychischen Erkrankungen wie Depressionen, Angst und Panikattacken, und natürlich auch hinterlässt so etwas psychische Narben, die sich negativ auf zukünftige Beziehungen auswirken. Also emotionale Erpressung ist überhaupt nicht harmlos. Und da sehe ich persönlich, deswegen habe ich den Erlkönig auch nochmal aufgegriffen, wenn es nicht gelingt, der Erpressung entgegenzutreten und eine gesunde Beziehung aufzubauen, dann stirbt am Ende was. Nämlich meistens die Beziehung. Ich bin da in verschiedener Hinsicht, habe ich da meine eigenen bitteren Erfahrungen gemacht und habe tatsächlich auch schon eine Beziehung abgebrochen, weil das die letzte Möglichkeit war, mich zu schützen vor einem immer wieder emotional übergriffigen Verhalten, wo ich immer wieder emotional erpresst worden bin und die andere Person einfach auch überhaupt nicht gesehen hat, was sie mit ihrem Verhalten anrichtet und dementsprechend auch nicht bereit war, sich zu verändern. Ich möchte jetzt eine kleine Pause machen. Ja, ich habe ja schon eine ganze Menge erzählt, wovon ich schon gesagt habe und glaube, da haben Sie Ihre eigenen Erfahrungen, und ich möchte Sie zu einer kleinen Gesprächsrunde am Tisch einladen, bevor ich das Thema weiter vertiefe und in die Lösungsansätze gehe. Wir waren ja jetzt bei der Problembeschreibung erstmal, und ich lade Sie einmal auszutauschen. Wir nehmen uns da so, Frauen brauchen immer ein bisschen mehr Zeit zum Austauschen, ne? So 10 Minuten. was ist Ihnen da schon bekannt vorgekommen von den Dingen, von diesem Panorama, das ich gerade gezeichnet habe? Wo haben Sie vielleicht schon gerade entdeckt, dass Sie besonders leicht drauf reinfallen? Erkennen Sie einen Punkt oder ein Gefühl, bei dem man Sie sehr gut erpressen kann? Selbsterkenntnis ist ja immer der erste Schritt zur Lösung. Und dazu lade ich Sie ein, wenn Sie sagen, das mag ich jetzt aber nicht mit jemandem besprechen, dann dürfen Sie sich die Fragekarte auf dem Tisch, da sind so grüne Kärtchen, auch nehmen und einfach mal bei sich bleiben, für sich. Und die Damen links und rechts, die sich unterhalten wollen, respektieren das und lassen Sie mit Ihren Gedanken alleine. Aber es ist auch schön, wenn Sie sich trauen, zu zweit oder zu dritt am Tisch ins Gespräch zu kommen. Ich bin immer wieder überrascht, wie die Zeit fliegt. Ich lade Sie ein, zum Ende zu kommen. Und ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ich habe nach diesen Gesprächsrunden am Tisch immer so ein ganz kleines bisschen zwiespältige Gefühle. Ich habe Schuldgefühle, weil ich Sie unterbreche und denke, eigentlich würden Sie den Vormittag jetzt auch gut ohne mich weiterkriegen. Sie würden interessante und gute Gespräche haben. Dann habe ich so ein bisschen Schuldgefühle, und gleichzeitig finde ich es einfach genial, wie es im Raum summt und brummt und wie schnell Sie miteinander im Gespräch sind. Und ich habe so den einen oder anderen Satz fliegen hören im Raum und dachte, boah, hier sind ein paar Leute so richtig ehrlich. Das finde ich klasse. Sehr schön. Ja, wir haben uns zuerst die Problembeschreibung angeguckt, aber da wollen wir natürlich nicht stehen bleiben. Wir brauchen ja irgendwie Wege, wie wir aus diesen fatalen Kreisläufen herauskommen. Und darum soll es jetzt im zweiten Teil gehen. Und zwar einmal möchte ich jetzt nochmal mit Ihnen anschauen, wie funktioniert emotionale Erpressung eigentlich? Was sind so bestimmte Schritte? Das nochmal ein bisschen systematischer. Und dann, was können wir tun, um rauszukommen aus diesem Teufelskreis? Die Susan Forward, die ich eben schon genannt habe, beschreibt 6 typische Merkmale der emotionalen Erpressung. Und ich habe ja eben gesagt, Selbsterkenntnis ist der erste Schritt. Ja, also der erste Schritt, um aus solchen Systemen auszusteigen oder aus solchen Kreisläufen auszusteigen, ist ja, dass wir überhaupt mal kapieren, was wird hier gespielt? Was passiert eigentlich tatsächlich? Und da ist es ganz wichtig, dass wir so bestimmte typische Merkmale erkennen, die mit emotionaler Erpressung einhergehen. Denn wenn wir sie kennen, erkennen wir sie. Ja? Das Kennen führt zum Erkennen und das hilft uns, dann wahrzunehmen, was wirklich passiert. Also ein Merkmal von emotionaler Erpressung ist die Forderung, die gestellt wird. Am Anfang steht ein mehr oder weniger deutlich ausgesprochener Wunsch. Ein Wunsch ist etwas anderes als eine Forderung. Ein Wunsch bedeutet, dass ich etwas ausdrücke, was mir wichtig und wert ist, ohne zu fordern, dass der andere das erfüllt oder sofort gehorsam ist. Ja? Das ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Zu einer Forderung wird ein Wunsch, wenn wir merken, unser Gegenüber lässt nicht ab, diesen Wunsch immer und immer und immer und immer wieder zu äußern und er fängt an, Wege zu suchen, wie er sich durchsetzen kann. Und dann wird aus dem Wunsch eine Forderung. Manchmal oder oft wird der Wunsch so dargestellt, als würde er dem anderen entgegenkommen. Du findest doch auch, dass mehr Leute im Gottesdienst Maske tragen sollten, oder? Subtext? Es ist unverschämt und für alle anderen gefährdend, dass du ohne Maske im Gottesdienst sitzt. Ja? Das ist kein Wunsch, das ist eine Forderung, die auf erpresserische Art und Weise kommt und die dann aber so verbrämt wird. Du würdest das doch auch gut finden, oder? Ja? Und dann sind wir gleich unter Druck, weil wir das Gefühl haben, ja, ist ja völlig unlogisch, wie ich mich verhalte. Es ist ja eigentlich blöd, wenn ich jetzt diesen Wunsch oder diese Forderung nicht erfülle. Und Menschen sind ganz geschickt, ihre Forderungen mit guten Argumenten verteidigen und damit Druck aufzubauen, sodass wir das Gefühl haben, ich kann eigentlich gar nicht anders. Auch, und das ist wenn das zweite Merkmal, sich bei mir Widerstand regt. Und das Bauchgefühl ist nicht immer das Klügste, der klügste Ratgeber, aber ich halte sehr viel dafür, in solchen Situationen mal zu hören, was regt sich eigentlich in meinem Inneren? Was ist mein Bauchgefühl? Was kommt in mir hoch, wenn ich mich überrumpelt, übergangen, missachtet fühle? Dann haben wir nämlich meistens intuitiv, also spontan, einen Widerstand. Und gerade dann, wenn jemand versucht, uns seine Forderung mit guten Argumenten unterzuschieben, weil ich habe ja vielleicht auch gute Gründe, warum ich etwas nicht möchte. Aber die gelten dann ja scheinbar nicht. Ne? Die anderen sind ja viel logischer und besser, die Argumente. Ich musste das sehr hart in der Corona-Zeit lernen. Ich bin bei uns für die, ich habe immer diese schönen Gesetzestexte gelesen, Verordnungen gelesen, habe dann allen anderen erklärt, was sie tun oder lassen müssen. Und ich fand immer, ich habe die besten Argumente für das, was man tun muss. Und mein Mann sagte immer, du, die anderen haben auch gute Gründe, wenn sie sagen, sie wollen das nicht. Ich konnte mich nicht immer durchsetzen und bei den anderen hat sich manchmal großer Widerstand geregt und den haben sie dann auch Ausdruck gegeben. Also, wenn sich in mir Widerstand regt, dann ist es gut hinzugucken, läuft hier alles sauber oder haben wir einen Fall von emotionaler Erpressung. Dann das dritte Merkmal, das hatten wir schon öfter, der Druck, der aufgebaut wird. Und zwar wird der zunehmend erhöht, der Druck in der Kommunikation. Ein Thema wird immer wieder angefangen. Und es wird immer darauf bestanden, dass es jetzt aber so laufen muss. Und an der Stelle kommt dann ein ganzes breites Sortiment an Strategien zum Einsatz. Kommen wir zu den Handwerkszeugen des Erpressers, die Schuldgefühle wecken, wenn ich dir wirklich wichtig wäre. Dann vergleichen mit anderen Personen, hatten wir schon eben, deine Schwester würde das ja niemals machen. Erinnerungen an Verpflichtungen, das habe ich mal erlebt. Die Frau hat das gar nicht mir gesagt, sondern meinem Mann. Die Dagmar ist mir noch eine E-Mail schuldig. Ja. Ich hatte dann nicht sehr viel Lust, überhaupt noch mal zu schreiben, wenn ich ehrlich bin. Vorwürfe, dass der andere an dem Leid schuld ist, wenn der Wunsch nicht erfüllt wird. Ja. Also wenn ihr mir nicht die Reitstunden bezahlt, Mama, dann werde ich nie glücklich werden in diesem Leben. Ja. Das ist jetzt plakativ. Ich kenne Familienkonstellationen, in denen ein Familienteil mit seiner Erkrankung die ganze Familie in Schach hält. Ja? Und immer wenn irgendwas passiert, was die betroffene Person, was der missfällt oder was sie nicht möchte, in dem Fall war es Asthma, war die Grunderkrankung Asthma, und die Person hat gut, die Familie hat gelernt, auf die Erstickungsanfälle mit sofortigem Gehorsam zu reagieren. Und das hat sich irgendwann verselbstständigt. Also diese natürliche und gute Sorge um die Gesundheit des Familienmitglieds hat sich irgendwann in ein erpresserisches System gewandelt, sodass, in dem Fall war es der Ehemann, immer wenn es nicht lief, wie er sich das vorstellte, bekam er einen Asthmaanfall und zack, die ganze Familie stand stocksteif und manchmal hat die ganze Familie einfach schon Dinge getan, weil sie wussten, wenn er sich jetzt wieder aufregt, dann kriegt er einen Asthmaanfall. Also komm, Piano, wir machen jetzt einfach so weiter. Ne? So, also. Wutausbrüche oder Beschimpfungen und Missachtungen, und dann sind wir schon bei Formen der emotionalen Erpressung, die sehr eindeutig werden. Also wenn sie zum Beispiel gesagt bekommen, wie kannst du nur so dumm sein, beim Ausparken das Nachbarauto zu touchieren. Das passiert ja nur, wenn man so unfähig ist wie du. Ja. Oder der Vorwurf, egoistisch oder dickköpfig zu sein. Das sind so diese Werkzeuge, mit denen Druck aufgebaut wird, mehr oder weniger subtil. Und dieser Druck, der wandelt sich dann in Drohungen. Geht das Gegenüber immer noch nicht auf die Forderungen ein, dann wird mit Konsequenzen gedroht. Dann wird dramatisch ausgemalt, was passieren könnte, wenn der Wunsch nicht erfüllt wird. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Wenn du dieses oder jenes tust, dann sind wir geschiedene Leute. Und das ist ja eine Sache, wir schmunzeln vielleicht, aber ich habe gerade letzte Woche noch mit einer Frau gesprochen, die aus dem tiefkatholischen Bundesland kommt und sich dann einfach Jesus in der FEG kennengelernt hat oder in der Baptistengemeinde, also in der Freikirche. Und der Vater hat gesagt, so, wir sind geschiedene Leute, du bist nicht mehr meine Tochter. Ja? Und das ist, es ist 30 Jahre her, aber es kommt tatsächlich vor. Das ist Realität, wie Menschen miteinander umgehen. Genau. Und in der Spitze, das kennt man dann von sehr, sehr schwerwiegenden Fällen emotionaler Erpressung, der Druck oder die Drohung, wenn du dieses oder jenes nicht tust, dann bringe ich mich um. Ja, das hat man dann, das sind dann die extremen Fälle. Dieser aufgebaute Druck und diese Drohungen, die führen dann dazu, und das ist das fünfte Merkmal, emotionale Erpressung führt zur Unterwerfung. Die hat auch das Ziel zu unterwerfen. Sie achtet den anderen gar nicht als gleichwertiges Gegenüber, sondern möchte über ihn herrschen. Und die Drohungen und der Druck führen in der Regel dazu, dass der andere um des lieben Friedens willen nachgibt. Ich habe das eben schon skizziert bei dieser Asthma-Geschichte. Allerdings ist dieser Friede trügerisch und teuer erkauft, denn am Ende bleibt ja ein ganz ungutes Gefühl zurück, wenn man nachgegeben hat. Und es bleibt in der Regel nicht bei einer einmaligen Unterwerfung, es sei denn, man ist dann weggerannt. Wenn das nämlich einmal funktioniert hat, dann hat der andere verstanden, so funktioniert das hier. Das kann ich jetzt öfter machen. Damit komme ich zum Erfolg. Erstmal stellt sich Ruhe ein, man freut sich über die Harmonie. Aber Vorsicht, das hält normalerweise nicht lange, denn hier hat ein Mechanismus funktioniert, ein Muster hat sich als wirkungsvoll gezeigt und das kann man doch wunderbar weiter benutzen, um den anderen für sich zu gewinnen oder zum Aufgeben zu bewegen. Und damit sind der Wiederholung Tür und Tor geöffnet. Wenn man das so hört, dann scheint ja die Rollenverteilung klar zu sein, oder? Wer ist hier der Böse? Der Erpresser, ne? Ja, ist ganz klar, oder? Naja, ich würde nicht so fragen, wenn es so wäre, nicht wahr? Denn auch hier ist Vorsicht geboten. Das Verhalten vom Erpresser ist negativ, gar keine Frage. Aber der emotionale Erpresser braucht ein Team von Mitspielern. Ohne Mitspieler funktioniert das nämlich nicht. Nur wenn das Gegenüber sich einlässt auf die Manipulation, hat der andere ja Erfolg. Es kann also durchaus sein, dass dem emotionalen Erpresser gar nicht bewusst ist, dass er andere erpresst, sondern dass es ganz unterschwellig passiert. Ich habe viele Mechanismen bei mir selber erst durchschaut, als ich so damit konfrontiert war, dass ich es mir angucken und damit arbeiten musste. Und dann habe ich gemerkt, dass auch ich an manchen Stellen Mechanismen benutze. Wenn ich mir die vor Augen halte, dann sage ich, das geht gar nicht. Aber ich setze sie ja teilweise einfach intuitiv ein, ohne drüber nachzudenken, weil ich mein Ziel erreichen möchte. Und wenn man die Taktik schon von Kindesbeinen an in der Familie gelernt hat, ja, zum Beispiel ein Vater, der mit Schweigen bestraft hat. Ich kenne da übrigens eine Geschichte, der Vater hat immer mit Schweigen bestraft und in der Pubertät haben die Kinder nicht mehr mit ihrem Vater geredet. Die haben den Spieß einfach umgedreht. Die haben gesagt, wenn der Papa sich über uns ärgert, redet er nicht mit uns. Und in der Pubertät haben die sich über den Papa geärgert. Was hatten sie gelernt? Man redet nicht mehr miteinander. Und das kam sogar dazu, dass die Kinder, wenn der Vater sich an den Tisch gesetzt hat, ihren Teller genommen haben und in die Küche gegangen sind. Ja? Also da ist was gelernt und unreflektiert wird es einfach benutzt. Ja? Und dann scheint es so, als wäre das ganz normal. So macht man das halt bei uns in der Familie. So geht man damit um. Und dann ist dem emotionalen Erpresser gar nicht bewusst, was er eigentlich tut. Ja. Personen, die mit Manipulation arbeiten, die haben oft nicht gelernt, ihre Bedürfnisse angemessen zu äußern und auf Augenhöhe Kompromisse auszuhandeln. Und daher glauben sie, dass sie nur durch Manipulation zu ihrem Recht kommen können. Das kann aus einem Gefühl der Stärke kommen, das kann aber auch aus einem Gefühl der Schwäche kommen. Oft können sich Menschen, die so unterwegs sind, gar nicht vorstellen, dass man um etwas bitten kann und das partnerschaftlich aushandeln kann miteinander. Und auch das Opfer lebt in einem Irrglauben, nämlich, dass es keine andere Möglichkeit hat, als dem Druck nachzugeben. Um Schlimmeres zu verhindern, muss man das Spiel halt mitspielen. Und am Ende sind eigentlich beide Verlierer. Und beide sind eigentlich Mitwirkenden am gleichen Spiel. Und dann ist es ganz schwer zu sagen, wer ist hier eigentlich noch Täter und Opfer. Weil der Erpresser wird ja irgendwie auch Opfer seiner negativen und manipulativen Art. Ne? Denn auch der Erpresser sieht sich am Ende oft als ein Opfer seiner Umwelt, die ihn vergisst, die ihn nicht wahrnimmt, seine Wünsche und Bedürfnisse nicht erfüllt, nicht genug Zeit mit ihm verbringt, etc. etc. Menschen, die emotional Druck ausüben, haben oft ein Gefühl, ein Mangelgefühl manchmal nur verdeckt, dass sie es selber gar nicht so wahrnehmen. Sie fühlen sich oft eigentlich nicht in der Lage, auf Augenhöhe mit ihrem Umfeld umzugehen und können nicht gut für sich selber sorgen. Und so leben Erpresser in der ständigen Enttäuschung mit dem Gefühl, zurückgesetzt zu werden, missachtet zu werden, während diejenigen, die Opfer dieser Erpressung sind, kaum Luft zum Atmen haben und sich ständig unter Druck fühlen. Wie kann man so einen Teufelskreis unterbrechen? Dazu müssen wir uns ansehen, warum wir erpressen oder warum wir uns erpressen lassen. Ich selber war sehr überrascht, festzustellen, dass bei beiden Beteiligten eigentlich ganz ähnliche Auslöser eine Rolle spielen. Mangelndes Selbstwertgefühl, fehlende Selbstachtung, eine Konfliktscheu oder ein Harmoniebedürfnis und Angst vor Ablehnung. Das ist in der Regel auf beiden Seiten vorhanden. Ja, derjenige, der erpresst, hat nicht genug Selbstwertgefühl, um zu sagen, ich darf für mich stehen, ich darf Wünsche äußern und ich kann auch Kompromisse eingehen. Und das Opfer hat das Gefühl, ich bin so klein, ich muss mich dem Druck beugen. Also sie beide reagieren eigentlich aus demselben Gefühl heraus mit unterschiedlichen Mitteln. Oder eben die Konfliktscheu. Wenn ich mich nicht streiten möchte, manipuliere ich eben. Also ich benutze das auch manchmal in der Ehe. Statt mit Argumenten und sachlich auszufechten, setze ich immer so kleine Spitzen zwischendurch. In der Hoffnung, dass es irgendwann bröckelt die Mauer und dann habe ich mein Ziel erreicht. Ne? Weil mit einem absolut naturwissenschaftlich sachorientierten Mann zu diskutieren, ist manchmal sehr frustrierend für mich als Frau. Ja. Oder eben diese Angst vor Ablehnung. Ja. Dass derjenige, der manipuliert, um seine Wünsche zu kriegen, eigentlich Angst hat, Wünsche zu äußern. Und das Opfer gibt nach, weil es eben auch nicht abgelehnt werden will. Ganz oft haben Erpresser eben nicht gelernt und auch die Opfer angemessen mit ihren Bedürfnissen umzugehen und auf Augenhöhe das Miteinander auszuhandeln. Und die Erpressten haben oft nicht gelernt, für ihre Bedürfnisse einzustehen. Und auch mal zu sagen, du, jetzt ist ein Punkt erreicht, ich verlasse jetzt den Raum und wir sprechen nachher nochmal miteinander, wenn wir beide zur Ruhe gekommen sind. Und ich möchte gerne, dass du auch hörst, was mir wichtig ist. Also das Opfer hat nicht gelernt, angemessen für die eigenen Bedürfnisse einzustehen. Was uns auch zu Opfern macht, ist, dass wir uns so schwer tun, negative Gefühle auszuhalten. Ja, da sind wir so leicht zu kriegen. Ich mag Spannungen nicht. Ich mag so eine knisternde Atmosphäre einfach nicht. Und dann versuche ich alles, damit es wieder gut wird. Ja, wir haben oft nicht gelernt, Meinungsverschiedenheiten auszuhalten. Ich habe das tatsächlich erst im Alter von fast 30 gelernt, dass man streiten und sich lieb haben kann. Und das habe ich interessanterweise gar nicht bei meinem Mann gelernt, sondern wir hatten einen sehr dominanten Freund im Bekanntenkreis und er und ich, wir sind immer wieder in so Diskussionen und Meinungsverschiedenheiten reingegangen und der konnte so richtig mit Argumenten reinhauen. Und mir ging es dann richtig dreckig. Ich dachte so, die Freundschaft ist vorbei, das können wir vergessen, wir werden uns nie wieder mit diesem Paar treffen. Und dann nahm er mich hinterher in den Arm und hat mir irgendwas gesagt, was er toll findet oder was ich Gutes gemacht habe und warum es so schön ist, dass wir miteinander befreundet sind. Und ich stand immer da und dachte, hä? Das kann doch gar nicht sein. Wir sind nicht einer Meinung. Wir haben uns nicht gegenseitig gesagt, ja, wir beide haben die gleiche Meinung und deswegen haben wir uns lieb. Sondern bei dem war es so, der sagte, ich habe eine andere Meinung und ich habe dich lieb. Und das habe ich gar nicht verstanden. In meinem Harmoniebedürfnis. Tatsächlich war das bei uns so zu Hause, wenn man sich lieb hat, dann hat man die Meinung vom anderen. Dann übernimmt man die einfach. Ne? So. Ja. Und das ist natürlich auch, wenn man sowas gelernt hat, ist es ganz schwierig, Kompromisse auszuhalten oder auszuhandeln und zu gucken, wie können wir fair miteinander umgehen. Wie können wir eine Situation schaffen, wo beide gewinnen können und nicht der eine alles verliert und der andere Recht behält? Und da wird schon klar, aus diesem Teufelskreis auszusteigen, wird richtig ungemütlich, und zwar für beide, für den Erpresser und für den Erpressten. Erpresste können eigentlich nur zwischen Pest und Cholera wählen. Ja? Man kann entweder die Forderungen erfüllen und mit dem Gefühl des Zwangs leben und mit diesem unguten Gefühl, oder aber man muss lernen, auf die Forderungen nicht einzugehen und die nicht zu erfüllen, und dann hat man leider ein schlechtes Gewissen. Oder muss aushalten, dass der andere bockig ist für eine gewisse Zeit, ja, und es einen spüren lässt. Ja. Also auszusteigen aus dem Teufelskreis bedeutet, es wird ungemütlich, aber das ist auch nicht schlimm, weil erpresst zu werden ist sowieso ungemütlich. Ja. Und dann ist die bessere Möglichkeit zu sagen, ich gucke der Wahrheit ins Auge und ich halte es jetzt aus, dass es ungemütlich für uns beide wird, in der Hoffnung, dass sich dann eine gesunde Beziehung auf Augenhöhe entwickeln kann. Die Psychotherapeutin Doris Wolf nennt verschiedene wichtige Aspekte, um sich aus dem Teufelskreis zu befreien. Nämlich, das hatten wir schon öfters, hellhörig werden. Welche Verhaltensweisen und Worte lösen bei meinem Gegenüber, mit welchen Verhaltensweisen löst mein Gegenüber negative Gefühle bei mir aus? Was ist meine Schwachstelle? Was ist mein Wunderpunkt, an dem der andere mich zielsicher trifft? Ja, ich hatte eine Freundin, die brauchte sehr viel Aufmerksamkeit, die ich ihr nicht geben konnte. Sie ist Single, ich Familienfrau. Und wenn sie dann anrief, dann kam als erstes kein Hallo, schön dich zu hören, sondern: Oh, Dagmar persönlich. Dann hätte ich schon am liebsten den aufgelegt, aber das konnte ich ja nicht. Das war eine ganz negative Dynamik, und die hat mich einfach da gekriegt, weil sie mir immer wieder vermittelt hat: Ach, ich habe die Ehre, dich persönlich zu sprechen. Wow, endlich hast du mal Zeit für mich. Und das ist sowas, das ist ein Spruch, den ich öfter höre, dass ich zu wenig Zeit für andere Leute habe. Ich bin halt ein Hans Dampf in allen Gassen. Und das trifft mich, wenn andere mir signalisieren: Du hast so wenig Zeit für mich, ich bin nicht wichtig für dich. Das ist mein Wunderpunkt, mein Triggerpunkt, und damit kriegt man nicht. Also hellhörig werden. Ich habe tatsächlich damals nicht gut damit umgehen können, und diese Freundin hat es sehr gekonnt gewusst, wann sie anrufen muss, um mich wirklich auf dem falschen Fuß zu erwischen. Sie hat mich zum Beispiel immer kurz vorm Hauskreis angerufen, weil sie wusste, dass ich zwanghaft ans Telefon gehe. Und das hat mich immer durcheinander geworfen mit Kinder ins Bett bringen und Hauskreis alles organisieren. Und es hat so lange gedauert, bis ich gesagt habe: Ich gehe dienstags um 6:45 nicht mehr ans Telefon. Und ich war ja selber schuld, dass ich es immer noch gemacht habe. Ne? Also ich musste auch lernen, dass ich dann was dem entgegensetze. Ich habe es leider nie geschafft, ihr zu sagen: Das verletzt mich, wie du mich am Telefon begrüßt. Das wäre eine erwachsene Sache, auf Augenhöhe zu sein, ihr zu sagen: Susanne, ich gehe nicht mehr ans Telefon dienstags um 6:45. Ich habe dann einfach, das ist einfach keine gute Zeit, und das, du weißt, wir haben Hauskreis und ich habe Kinder. Und außerdem, das hinterlässt immer ein ganz doofes Gefühl, wenn du, so wie du mich begrüßt am Telefon. Ich wünsche mir eigentlich, dass das anders wird. Das wäre eine erwachsene, auf Augenhöhe herangehensweise. Hellhörig werden und sich dann überlegen: Wie kann ich mein Gegenüber gut konfrontieren? Und dann zu lernen, zwischen den Gefühlen des anderen und meiner Person zu unterscheiden. Das ist gerade in diesem verquickten Spiel mit Kindern so wichtig. Ich bin nicht immer für die Gefühle der anderen verantwortlich. Manchmal ja, das kann man nie schwarz-weiß sehen. Aber wenn der andere gekränkt ist von meinem Verhalten, dann sind immer zwei Personen beteiligt. Ich und der andere. Ja, der andere, der eine bestimmte Erwartung hatte, wie ich reagieren soll und deswegen mein Verhalten als kränkend bewertet. Ja, und ich, die ich eben die Erwartung nicht erfüllt habe. Aber dass der andere sich schlecht fühlt, heißt nicht, dass ich ein schlechter Mensch bin. Also wenn das Kind sich über die Mama ärgert, dann heißt das nicht, dass sie eine böse Mama ist. In manchen Erziehungsprozessen braucht es das einfach. Da muss das Kind das Gefühl mal aushalten. Und ich als Mama muss das auch aushalten, dass mein Kind mich doof findet in dem Moment. Und so ist es tatsächlich auch in erwachsenen Beziehungen. Ich muss es manchmal aushalten, dass der andere mich doof findet. Und das heißt nicht, dass ich doof bin. Der findet mich nur jetzt einfach gerade doof. Und das muss ich aushalten. Und dann genau hinzugucken in dieser Situation, wo mir signalisiert wird, du bist doof, ist das denn wirklich berechtigt, der Vorwurf? Kann der andere jetzt nur gekränkt reagieren? Habe ich wirklich was getan, den Vorwurf berechtigt? Habe ich mich falsch verhalten? Eine Beleidigung ausgesprochen, gelogen, ein Versprechen nicht erfüllt? Habe ich wirklich einen Fehler gemacht? Dann kann ich hingehen, den Fehler eingestehen und um Verzeihung bitten. Ich kann versuchen, die Folgen zu mildern, aber ich muss mich nicht schuldig fühlen und alles tun, nur damit der andere sich gut fühlt. Da ist ganz wichtig zu gucken, steckt wirklich ein Fehlverhalten dahinter oder suggeriert mir der andere nur, du hast dich jetzt aber ganz falsch verhalten und ich habe jetzt einen Grund, echt beleidigt zu sein. Es ist also ganz, ganz wichtig, sich bewusst zu machen, ich bin nicht für das Lebensglück des anderen verantwortlich. Da ist der andere schon schön selbst für verantwortlich. Und wenn ich mir das bewusst mache, ich bin nicht für das Lebensglück des anderen zuständig und verantwortlich, dann ist das ein hilfreicher Schritt, um sich besser abzugrenzen gegen unangemessene Forderungen und falsch vorgetragene Wünsche. Ein weiterer Schritt, um den Teufelskreis zu durchbrechen, ist, sich die Drohungen genau anzugucken, mit denen ich konfrontiert werde. Ich hatte jetzt gerade eine Klientin gehabt, die mich beraten habe in der Leitungsaufgabe. Und die erzählte, wie sie jemanden in ihrem Hauskreis, ging um einen Hauskreis, ermahnen musste. Also die Person hatte ein Verhalten an den Tag gelegt in der Gruppe, wo die Gruppe sagte, da tun wir uns schwer mit. Und die Leiterin hatte jetzt die dumme Aufgabe, die Person damit zu konfrontieren. Und dann erzählte sie mir, und weißt du, das Erste, was mein Gegenüber fragte, war, sag mal, fühlen sich deine Kinder eigentlich bei meinem Mann in der Ranger-Gruppe wohl? Und sie als Leiterin klappte zusammen und dachte, wenn ich die Person jetzt, also die Frau, konfrontiere mit dem Vorwurf, dann werden meine Kinder das ausbaden in der Ranger-Gruppe. Dann habe ich sie angeguckt und habe mal ein bisschen erzählen lassen, wie ist das denn in der Ranger-Gruppe und was habt ihr denn für einen Ranger-Leiter? Dann habe ich gesagt, ja, ist das denn realistisch? Überleg mal, stimmt denn dieses Drohszenario überhaupt? Und dann kam die Klientin selber dazu, dass sie sagte, nee, das stimmt eigentlich gar nicht. Und außerdem, nächstes Jahr wechseln die Kinder. Also schlimmstenfalls geht das noch bis zum Sommer. Wenn die Drohung tatsächlich eintreten sollte, was unwahrscheinlich ist, und dann wird es auch gar nicht so schlimm, wie es im ersten Moment aussah. Erkennen Sie den Mechanismus, der dahinter steht? Und wie wichtig es ist, sich zu überlegen, ist es eigentlich plausibel? Stimmt diese Drohung eigentlich? Muss ich das wirklich vermeiden? Ist es so tragisch? Oder kann ich das gut aushalten? Was ist mir wichtig und welchen Preis bin ich zu bezahlen? Denn bezahlen tun wir immer. Es hat immer einen Preis und den bezahlen wir. Und dann ist die Frage, welchen Preis bezahle ich? Indem ich auf die Drohung eingehe oder mir sage, kann ich aushalten, kann ich gegenhalten. Und dann Konfliktlösestrategien einzuüben. Lernen, für meine Bedürfnisse und Sichtweisen einzustehen. auch wenn ich damit einen Konflikt oder Ablehnung riskiere. Kommunikation einüben, sich vorher genau überlegen, wie kann ich das freundlich, aber bestimmt formulieren und wie kann ich dann auch bei meiner Grenze bleiben, die ich aufrichte. Das ist so ein Schnelldurchgang. Manche Menschen müssen dafür ganze Therapien durchlaufen. Und es ist so schnell und scheinbar leichter gesagt als getan. Denn jede von uns ahnt schon, in der Beziehung ausgelebt, wird das ganz schön anstrengend. Denn Erpresser drehen die Lautstärke hoch und werden uns immer wieder so beeinflussen, dass wir so einen Nebel von Angst, Pflicht- und Schuldgefühlen haben. Und was da ganz perfide ist, was da ganz schwierig wird, wenn die Lautstärke und der Druck hoch ist, dann haben wir wenig Zeit und Gelegenheit nachzudenken und dann reagieren wir oft nur noch aus dem Bauch raus. Das ist auch der Schlüssel für wirkungsvolle Erpressung, dass so ein Druck aufgebaut wird, dass man gar nicht dazu kommt, über diese Dinge tatsächlich nachzudenken. Daher ist es unbedingt wichtig, Abstand zu schaffen und einzuüben, wie ich mir eine Denkpause verschaffen kann. Um dann die eben genannten Punkte zu durchdenken und mir eine gut überlegte Reaktion zu planen und vorzunehmen. Distanz schaffen kann zum Beispiel sein, den Raum verlassen. Oder ein Telefonat zu beenden und einen Rückruf zu vereinbaren. Also Platz schaffen, die Situation entzerren und dann eine Ruhepause haben, um nachzudenken. Was ich lernen musste, unsere ersten beiden Kinder waren sehr dicht beieinander und da ging es manchmal drunter und drüber. Ich musste lernen, mir Zeit zu nehmen, wenn ich mit Forderungen konfrontiert werde. Ich reagiere gerne sofort und ganz schnell. Und irgendwann musste ich lernen, nicht sofort zu reagieren, sondern mir Denkpausen zu nehmen. Das war eine Überlebensstrategie, weil eines von unseren Kindern nämlich so ein Dauerforderer war. Und dann habe ich manchmal aus Prinzip Nein gesagt. Ich habe gesagt, jetzt erstmal Nein, ich muss darüber nachdenken, wir sprechen uns nochmal heute Abend oder morgen früh. Und interessanterweise war das am Abend oder am nächsten Tag vergessen. Ja, aber ich war es gewohnt, im Trommelfeuer zu reagieren. Und Entlastung hat erst geschaffen, als ich sagte, nein, wir reden später nochmal drüber. Wissen Sie was, das funktioniert auch, wenn man ständig Aufgaben angetragen bekommt, obwohl man schon zu viel zu tun hat. Ja, dann zu sagen, weißt du was, ich rufe dich übermorgen an. Und wie oft ist übermorgen das schon vergeben? Und man denkt, oh, wie gut, dass ich nicht sofort Ja gesagt habe. Ja, also Distanz schaffen, sich Zeit nehmen, um wieder das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen und die Opferrolle verlassen zu können. Und dann gibt es noch zwei weitere Punkte aus meiner Sicht, die ganz essentiell wichtig sind. Das ist einmal mir meines Wertes bewusst zu sein, das Selbstwert stärken. Für mich ist es ganz wichtig zu wissen, ich bin nicht als Fußabtreter für andere Menschen geschaffen worden, sondern ich bin ein Ebenbild Gottes. Ich bin als Frau und als Dagmar ein Ebenbild Gottes. Ich habe eine Würde und ich habe auch sowas wie Rechte. Ich muss mich nicht immer klein halten lassen, ich muss mich nicht niedermachen lassen, sondern ich habe einen Wert und aus dem darf ich handeln. Ich bin es wert, dass ich Grenzen ziehe. Ich bin es wert, auch mal Nein zu sagen. Und ich bin es wert, für meine Wünsche und Bedürfnisse einzustehen. Es gibt Phasen, da mag das mal anders sein, da muss man auch mal Bedürfnisse hinten anstellen. Aber nicht grundsätzlich und generell. Ja? Und was wir brauchen, ist Verbündete. Wenn wir in einer Situation sind, wo wir so gedrückt werden, dann brauchen wir unbedingt andere Personen, die uns helfen, das zu reflektieren, die uns unterstützen, einen Standpunkt einzunehmen und uns unterstützen, dem Erpresser wohl überlegt, gegenüberzutreten. In meiner Zeit, bei mir war das oder ist das bis heute ganz oft meine Schwester. Die hat jetzt zufällig auch noch eine therapeutische Ausbildung. Und es war, ist immer wieder gut für mich, mich mit ihr auszutauschen und sie zu bitten, dass sie mir hilft, Dinge zu durchdenken und mit mir zu formulieren, was ich eigentlich möchte. Ich kann das manchmal gar nicht so gut aus mir selber raus. Aber im Gespräch mit dem anderen kann ich meine Position finden und die darf mir dann auch mal sagen, wo ich gerade emotional drüber bin über den Zaun. Die darf mir auch mal sagen, jetzt mach mal halblang, ist gar nicht so schlimm. Und sie hat mir sehr wesentlich geholfen, aus Beziehungen auszusteigen, in denen ich mich immer untergeordnet habe und immer ausgenutzt worden bin und gar nicht ich selber sein konnte. Ich habe eine ganz wichtige Verbündete, die mir das auch immer wieder sagt. Du bist es wert. Und es ist wichtig, dass du diesen Kampf kämpfst und dass du Beziehungen klärst und in Beziehungen lebst, die auf Augenhöhe sind und wo dein Gegenüber dich als gleichwertig akzeptiert. Mein wichtigster Verbündeter ist aber jemand anders. Und das, der klang eben schon an bei dem Ebenbild. Mein wichtigster Verbündeter ist Gott. Und weil ich teilweise auch in Gemeinden Situationen erlebt habe, wo über Emotionen erpresst wird und Druck aufgebaut wird, war das für mich ein absolutes Aha-Erlebnis, als ich im Neuen Testament beim Evangelisten Johannes eine Geschichte las, wo Jesus einem jungen Mann begegnet. Und dieser junge Mann, der sagt, was muss ich tun, um gerecht zu werden vor Gott. Dann sagt Jesus, naja, hast du die Gebote gehalten? Hast du dieses und das? Ja, sagt der Jüngling, mache ich alles? Bin ich auch richtig gut drin? Und dann sagt Jesus, ja, dann hast du Gott lieb von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und ganzem Verstand. Dann sagt der junge Mann, ja, natürlich, habe ich ganz klar. Und dann sagt Jesus, jo, dann verkauf alles, was du hast und komm mit mir. Und dann stockt der junge Mann, denkt nach und sagt, nee, doch nicht. Und dann habe ich gedacht, und jetzt? Jetzt müsste doch eigentlich ein Blitz vom Himmel fahren, oder? Also das kann doch Jesus nicht so stehen lassen. Der kann ihn doch jetzt nicht einfach gehen lassen. Der muss ihm jetzt eine Predigt halten, wie falsch seine Entscheidung ist. Und was macht Jesus? Jesus dreht sich um, lässt den jungen Mann gehen. Und er ist traurig. Jesus ist traurig, aber er presst den jungen Mann nicht. Und dann habe ich diese Spur aufgenommen in der Bibel und habe mal geguckt, ist Gott eigentlich ein emotionaler Erpresser? Und habe entdeckt, der Schöpfer des Himmels und des Universums respektiert den Menschen in seinen Entscheidungen. Wir müssen die Konsequenzen unseres Fehlverhaltens schon tragen, aber Gott und Jesus, sein Sohn, respektiert den Menschen. Und das war eine faszinierende Entdeckung für mich, dass ich dachte, wow, ich, Mensch, werde von Gott so ernst genommen, dass er meine Entscheidungen stehen lässt. Und Jesus sagt, oder Paulus sagt über, im Galater über Jesus, dass Jesus uns zur Freiheit befreit hat. Gott möchte, dass der Mensch in seiner Ebenbildlichkeit ein freies, aufrechtes Wesen ist, das seine Herrlichkeit widerspiegelt. Und Paulus warnt die Leute, lasst euch nicht unter das Joch der Sklaverei zwingen. Ihr seid doch frei in Christus. Und Jesus hat einen ganz hohen Preis bezahlt, um uns zu befreien. Damit wir in Beziehung mit Gott leben können, hat Gott sein Wertvollstes aufgegeben oder hergegeben. Und Jesus war bereit, diesen Weg zu gehen, Mensch zu werden, auf dieser Erde zu leben, einem schlimmen Tod zu sterben, damit wir Menschen frei sein können von Schuld und Sünde und damit wir in einer Beziehung zu diesem Gott leben können. Das hat er ganz, ganz teuer bezahlt für uns. Und da ist mir bewusst geworden, wie wertvoll ich bin mit meiner Person. Und dass ich mich nicht einfach unter das Joch von Menschen begeben kann. Und dass es nicht in Gottes Sinne ist, wenn ich mich erpressen lasse und in Beziehungen lebe, in denen diese negativen, zerstörerischen Mechanismen funktionieren. Und da ist mir meine Beziehung zu Gott wirklich zu einem ganz großen Augenöffner geworden, dass ich auf einmal verstanden habe, wer ich bin und wie ich agieren darf und dass ich diese Zwänge nicht mitmachen brauche. Und ich schöpfe da ganz viel Kraft draus zu wissen, dass Gott mich liebt, dass er mich wunderbar geschaffen hat und sie genauso und dass er möchte, dass sie aufrecht und in Freiheit leben. Und er möchte, dass wir Menschen in guten Beziehungen auf Augenhöhe leben können und gut und weise miteinander umgehen. Und er möchte uns dabei auch unterstützen. Und neben der ganzen Psychologie, die wichtig und gut ist und die wir auch brauchen, um Mechanismen zu verstehen und aussteigen zu können, glaube ich, dass das eigentlich die wichtigste Quelle ist, um Kraft zu haben aus erpresserischen Beziehungen auszusteigen, damit ich nicht mehr erpressen muss und damit ich mich auch nicht erpressen lassen muss. Dass ich eine Beziehung zu meinem Schöpfer habe und mich von ihm stärken und ausrüsten lasse und beschenken lasse. Ich möchte mit einem kleinen Gedicht enden, das mir sehr ans Herz gegangen ist. Es ist überschrieben mit dem Wort Freiheit. Aufrecht gehe ich durch diese Welt und beuge nicht vor ihr den Rücken. Doch neige ich mich gern auch hin zu dir aus Liebe. So beuge ich mich voll Vertrauen nur zu ihm, der wahrhaftig frei mich lässt in seiner Liebe. Von Gudrun Züdig. Danke für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit.